Hallo und guten Morgen am Sonntag. Herzlich willkommen zu Gottesdienst im Gespräch. Für das Gespräch bin ich zuständig und für den Gottesdienst Bischof Christian Stäbler. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Na, wir machen das schon gemeinsam. Okay. Nicht? Vor allem machen wir es gemeinsam mit Ihnen und feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich bin am vergangenen Mittwoch kurz mal zusammengezuckt, als mir klar wurde, 24. August, Moment, das bedeutet, es sind nur noch 4 Monate bis Weihnachten.
Das geht schnell.
Absolut.
Aber der 24. August ist in diesem Jahr erstmal noch ein viel wichtigerer Tag als nur noch 4 Monate bis Weihnachten. Vor einem halben Jahr hat der Krieg in der Ukraine begonnen, am 24. Februar. Ein Tag, an dem ich vermute, es Ihnen geht so, mir geht so. Wir werden alle wissen, was wir gerade getan haben, als wir an dem Morgen hörten, Russland hat die Ukraine angegriffen. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, hat die Außenministerin treffend formuliert. So geht es mir ehrlich gesagt immer noch. Und ich denke, aufwachen ist auch das richtige Bild. Immer wieder aufwachen und sich nicht daran gewöhnen, dass mitten in Europa das Morden von Menschen und das Kriegführen zum Alltag geworden ist. Immer wieder für diese Menschen eintreten. Sie haben angestoßen, Herr Wittke.
Ja, nee, ist richtig.
Aber ich wollte das jetzt an der Stelle einmal anfügen.
Finde ich gut. Immer wieder neu aufwachen.
Ja.
Sowieso der 24. eines Monats ist jetzt, habe ich schon das Gefühl, hatte ich auch davor schon das Gefühl, ist ganz schön damit belegt, dass vor 7 Monaten und am Heiligabend vor 10 Monaten der Angriffskrieg Russlands begonnen hat. Ja. Schauen Sie schon so weit nach vorne und denken Sie schon manchmal darüber nach, wie wird wohl Weihnachten in diesem Jahr gefeiert werden?
Also natürlich gucken wir, glaube ich, alle voraus in den Herbst und Winter und ich denke immerzu, werden wir es gut und gerecht hinbekommen mit der Energie und mit dem Gas. Und werden wir das hinbekommen, dass die starken Schultern tragen und wir nicht über die, die in ihrer Existenz getroffen sind, hinweggehen. Und Sie haben es angedeutet, wer weiß, wie es mit Corona wird. Und in dem All dann auch noch irgendwie Fußball in Katar, den man sich im Moment überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. Wissen Sie, der erste Teil im Gottesdienst dreht sich ja immer genau um dieses: Herr, erbarme dich. Kyrie eleison wird da gesungen. Das heißt genau, Herr, erbarme dich. Und es geht jetzt ja auch gar nicht darum, es geht nie darum, jetzt furchtbar viel Angst zu machen und Hysterie zu schüren, sondern es geht darum, die Sorgen im Blick zu halten, vor Gott zu bringen, so für einen Moment gelassener zu werden und von ihm die Kraft zu empfangen für die Zeit, die kommt und die immer, wie es kommt, eine Zeit Gottes sein soll.
Ich höre in diesen Tagen ganz viel, auch bei uns im Programm, wenn wir so politische Expertinnen und Experten befragen oder auch von Psychologinnen und Ratgebern, schauen Sie aufs Hier und Jetzt, gar nicht so weit nach vorne, da ist vieles noch sehr ungewiss. Erst einmal sei das Jetzt wichtig, was im Moment und in der momentanen Situation anliegt. Sehen Sie das auch so, Herr Bischof?
Ich denke, es ist immer beides. Eben haben wir ja über das Vorausdenken, das Vorsorgen gesprochen, das gute Sorgen. Und wenn man das tut, dann gilt immer auch, zersorge dich nicht. Wenn alles getan ist, dann spüre den Augenblick und bleib im Jetzt. Gott schenkt alles, was du jetzt brauchst. Jetzt ist Leben. Ich würde die gute Sorge, die gute Vorsorge und das Jetzt nie gegeneinander ausspielen. Dann wird es gut und ist es gut.
Zersorge dich nicht, das ist ein schöner Begriff. Ist es nicht auch manchmal unfair unseren Politikerinnen und Politikern gegenüber, weil von denen erwarten wir, die sollen jetzt schon erstens wissen, was passieren wird und zweitens Maßnahmen ergreifen, damit sie genau das abwenden, also damit es eben gar nicht erst passiert. Das geht doch eigentlich gar nicht.
Nee, das ist wirklich schwer. Nun kann man sagen, naja, das ist ihre Aufgabe, so vorauszusehen. Denke ich, gehört eben auch dazu zum Politiker, Politikerin sein. Ich finde übrigens, die allermeisten von Ihnen machen das sehr gut und mit großer Leidenschaft, gerade auch in der Kommunalpolitik, in den Gemeinden. Da ist unfair schon das richtige Stichwort. Wir sind manchmal sehr, ich würde sagen, wir sind oft erbarmungslos mit den Menschen, die Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen. Was nicht heißt, dass wir über die Fehler einfach hinweggehen sollen. Ja. Was falsch läuft, muss man benennen und muss man ändern und abstellen. Aber nicht erbarmungslos mit den Menschen sein, mit den Menschen. Da sage ich dann doch, Herr, erbarme dich.
Bleiben wir nochmal bei der Idee, im Hier und Jetzt zu sein. Was hat denn der Sonntag heute zu bieten? Schaut die Kirche, schaut das Kirchenjahr jetzt auch schon mal so ein ganz kleines bisschen in Richtung Weihnachten, weil es nicht mal mehr 4 Monate hin ist?
Nein, das tut die Kirche nicht. Mhm. Ich sage mal, Advent ist im Dezember.
Ach so.
Das war mal eine schöne und wichtige Kampagne, um daran zu erinnern, dass Spekulatius im September im Geschäft schon sehr sonderbar ist und irgendwie dafür sorgt, dass man gar nicht mehr in der Zeit ist, in der man eigentlich ist. Was soll man dann im Advent machen, wenn man jetzt Advent macht? Immer Spekulatius verdirbt die Freude am Spekulatius und vor allem an dem, worauf es ankommt. Also, wir haben den 11. Sonntag nach Trinitatis und es geht um, um die Einstellung zu Gott und wie Gott gnädig ist. Das klingt jetzt sehr allgemein, aber es sind tolle Geschichten für diesen Sonntag ausgesucht, die das vorführen, wie ich das zwar weiß, wie Gott gnädig ist, aber dann doch denke, na, ich habe es verdient und der andere nicht. Und so geht's los. Wir werden eine spannende Geschichte dazu hören.
Ich erinnere mich noch aus der letzten Woche, Herr Bischof, dass Sie für den Strand eine Bibel im Handy haben, aber aus dem Handy wird jetzt nicht vorgelesen. Wir kommen zur Bibelstelle.
Wir kommen zur Bibelstelle und das ist eine Geschichte aus dem 2. Samuel-Buch, also aus dem Alten Testament. Aha. Eine Geschichte um den großen König David. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt jetzt. Die Geschichte wird ausführlich erzählt, obwohl es auch da mehrere Ebenen gibt. Ich sage das nur, weil ich will jetzt nicht noch mehr vorweg erzählen, sondern wir hören erstmal und dann gucken wir.
Okay.
Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas auszurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über diesen Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf 4-fach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Da sprach Nathan zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben.
Ich fasse noch mal kurz zusammen die Bibelstelle. Nathan erzählt David eine Geschichte von einem reichen Mann und einem armen Mann. Der reiche Mann verhält sich ziemlich mies. Und David regt sich auch deswegen über diesen reichen Mann enorm auf und sagt, der ist des Todes und so. Und dann sagt Nathan aber, das war nur ein Gleichnis und eigentlich habe ich gerade beschrieben, was du, David, getan hast. Und dann zählt er das kurz auf und dann ist David ganz schön betrübt und denkt so, oh weia, was habe ich denn da angestellt? Und dann sagt aber Nathan, okay, Gott vergibt dir. Ich guck mal so ein bisschen rüber.
Wunderbar zusammengefasst, lieber Wittke.
Okay.
Perfekt, genau so
ist es. So, und dann meine Frage, ich bin immer noch sauer auf den reichen Mann aus der Geschichte und frage immer noch, was ist denn mit dem Armen? Ich war so bei dessen Schaf, das er einzeln aufgezogen hat und jetzt ist das weg. Und am Ende kommt raus, okay, Gott vergibt, aber irgendjemand ist ja zu Schaden gekommen. Nämlich der arme Mann oder eben die, denen gegenüber sich David nicht richtig verhalten hat. Was ist mit denen?
Genau, ist gut, dass Sie an der Stelle anfangen, denn das ist immer das Risiko, dass wir sozusagen über die Opfer, über die, die hier sozusagen zu Schaden gekommen sind, einfach hinweggehen.
Ja.
Das ist zum einen in diesem Gleichnis mit dem Armen und dem reichen Mann. Das ist aber erst recht in der Geschichte von David. Man muss sich das einmal vor Augen führen.
Ich habe das versucht,
so zu lesen. Also David hatte mehrere Frauen in seinem Leben und hat dann, als er diese Batsheva heißt, die ist in Kunst auch oft sozusagen so eine Szene gemalt worden, Batsheva im Bade, wo David sie das erste Mal sieht, hat dann mit einer hundsfiesen Intrige und einem echten Mord, den er als König angeordnet hat, dafür gesorgt, dass er diese Frau kriegt und der Mann, der bei dieser Frau war, zu Tode kommt. Das ist eine furchtbare Geschichte, in der sehr deutlich wird, wie furchtbar Menschen sein können und wie furchtbar auch dieser sonst von uns so große, gerühmte König David sein konnte. Und jetzt empört er sich in dieser Geschichte, als dieser Prophet Nathan zu ihm gekommen ist. Und dann sagt der: Du bist der Mann, über den ich gerade, du brauchst dich nicht zu empören.
Genau.
Du brauchst dich nicht zu empören. Und dann, nur damit wir da nicht zu schnell sind, sagt David: Okay, ich habe es begriffen. Und ohne dieses Anerkennen, Umkehren, Reue zeigen, gäbe es auch an dieser Stelle nicht sozusagen diesen letzten Satz. Das will ich auch deutlich
festhalten. Gut, dass Sie das nochmal sagen.
Und auch nochmal dazu sage, wer das in der Bibel nachliest, da stehen auch ein paar Dinge, die David trotzdem auch als Strafe kriegt. Also es ist nicht so, dass das einfach so wegbleibt, weil sie ja bei den Geschädigten angefangen haben. Wir können über solche Mordgeschichten nicht hinweggehen, gar nicht. Jetzt aber will ich an einer anderen Stelle nochmal einsetzen, weil dafür hören wir ja die Geschichte. Es ist jetzt ein leichtes zu sagen, oh jetzt, so wie Sie ja auch angefangen haben, ich bin immer noch voller Empörung über diesen reichen Mann.
Genau.
Genau. Aber was will die Geschichte uns auch erzählen?
Wir sind alle der reiche Mann.
Na, oder häufig. Oder dass immer wir, mal wenn wieder? Wir die Geschichte hören, es wahrscheinlich einen Punkt gibt, wo Nathan auch zu uns sagen wird: Du bist der Mensch. Christian Stäblein, bist der Mensch. Und du bist es auch, indem du, nehmen wir jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, damit wir sehen, kollektive Gemeinschaft. Wir empören uns über die, die den Strom von wem anders nehmen oder auf Kosten des globalen Südens, der dritten Welt leben und meinen, wir seien die einen und einzigen auf dieser Welt. Wir empören uns noch über die anderen. Und müssen dann feststellen, dass einer kommt und sagt: Du bist der Mensch, über den gerade diese Geschichte erzählt worden ist. Du bist der, der auf die Kosten der anderen lebt. Du bist der, der meint, er bräuchte nicht. Und du bist auch noch der, der dann immer die Geschichte erzählt, du wärst aber der Richtige dafür. Und dann sind wir bei dem, womit ich vorhin angefangen habe. Es geht an diesem Tag darum zu begreifen, wie Gottes Gnade an uns wirkt. Und dass sie im Zweifelsfall nicht dadurch wirkt, dass wir sagen, wir sind die Richtigen und die anderen nicht. Und das macht dann auch bei allem, was man sozusagen an Empörung über diese Geschichte Davids festhalten muss. Und nichts von dem, was David da tut, ist gut. Aber es geht nicht nur um diese Empörung, sondern es geht auch darum, dass Gott an diesem Menschen festhält, so wie er an uns festhält.
Gibt es dann überhaupt jemanden, der sich identifizieren dürfte mit dem armen Menschen, der nur ein Schaf hat?
Es ist gut, dass Sie das noch einmal festhalten. Ich habe jetzt aus der Perspektive dessen geredet, der immer damit gewahr ist, dass auch ich dieser Mensch bin, der sich nicht empören soll, sondern begreifen, wo er in die Irre geht. Ich rede jetzt nicht als der, Sie haben mit den Opfern angefangen, als der, der nicht gleichzeitig immer festhalten muss und für die Opfer, für die Betroffenen, für die Entrechteten müssen wir sorgen.
Ist Gott auch für die da? Weil in dieser Geschichte.
Als Erstes ist er für die da.
Weil in dieser Geschichte vergibt er ja dem reuigen David.
Genau. Dem vergibt er und für die anderen ist er da.
Gottesdienst im Gespräch. Am Sonntagmorgen. Herr Bischof, wir hatten hier in der Redaktion Fotos von unseren Einschulungen gesammelt und bei Instagram und Facebook hochgeladen. Und da hat es an vielen Stellen gegeben und bebende Unterlippen. Können Sie sich noch an Ihre Einschulung oder die erste Zeit in der Schule erinnern?
Ich kann mich nur noch schwach erinnern. Da steht jetzt schon die Einschulung der eigenen Kinder dazwischen und dann noch die Patenkinder. Ehrlich gesagt, ein großer Tag, aber kein einfacher. Viele Gefühle, viele gemischte Gefühle. Ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und die Welt ist gerade auch wirklich sehr ernst. Und dann diese kleinen Kinder, oft ganz verschüchtert. Ich bin froh über die Schultüten und dass wir so viele Segensgottesdienste, Einschulungsgottesdienste haben. Ich war gestern in der Prignitz zur Eröffnung einer evangelischen Schule in Pritzwalk. Mhm. Ein großes Fest, ganz wichtig, finde ich. Schutz und Schirm und Segen für die Bildung und für das Wachsen. Schutz und Schirm und Segen brauchen wir.
Schutz und Schirm besonders. Also das Wetter hatte so einigermaßen, glaube ich, zumindest durchgehalten noch. Vergangene Woche sind die Kinder schon in Brandenburg eingeschult worden. Gestern dann hier in Berlin. Die ein oder andere Verwandtschaft, die für den gestrigen Tag angereist ist, ist jetzt bestimmt noch zu Hause zu Gast und es wird beim Frühstück jetzt noch ein bisschen nachgefeiert von gestern. An einer Einschulung sind so viele Menschen aus den unterschiedlichsten Richtungen beteiligt. Das ist schon, wie Sie sagten, ein großer Schritt. Dem gebührt die Fürbitte heute.
Wir bitten dich, Gott, für die Kleinen und die Großen, für Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, dass es ein gutes Miteinander wird und dass du trägst über manche Enttäuschung. Und dass wir alle klug werden, Gott, klug, was diese Welt angeht, was sie braucht, deine Schöpfung und deinen Frieden. Wir bitten dich, Gott, dass wir bei uns anfangen mit dem, was zu ändern ist. Nicht mit dem Besserwissen wollen wir anfangen, sondern bei uns.
Amen. Herr Bischof, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dann ist schon September. Aber wir hatten das ja vorhin schon mal. Die Zeit rennt. Wir schauen alle immer sehr viel nach vorne oder eben auch zurück. Aber das Hier und Jetzt, das sollten wir dabei nicht übersehen. Und der Segen, der ist vor allem etwas im Hier und Jetzt.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Und? Hat es mit der Ruhe aus dem Urlaub geklappt, Herr Bischof? Also Sie hatten letzte Woche gesagt, Sie wollten so ein bisschen die Ruhe aus dem Urlaub versuchen rüber zu retten in den Alltag. Hat das funktioniert?
Nicht wirklich. Aber das Leben ist trotzdem schön. Und Urlaub und Alltag sind eben verschiedene Zeiten. Und beide sind wichtig. Und jetzt ist jetzt, lieber Herr Wittke.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass Sie in den vergangenen Minuten ein wenig zur Ruhe kommen konnten und jetzt frisch gestärkt und angeregt in die neue Woche starten können.
Eine gute, eine gesegnete Woche.